eigentlich, dass es im Alten Testament, es gibt ja, werden verschiedene Opfer beschrieben, im Alten Testament, also Lobopfer, tägliche Brandopfer und solche Sachen. Und es gibt auch ein Klatschopfer. Wusstest du das? Wer wusste das? Okay, zwei Leute, glaube ich. Der Rest im Nebel, ich nehme an, ihr wusstet es nicht. Keine Ahnung. Aber, und sagst du, jetzt musst du ehrlich sein, ne? Ich bin Pastor, ich weiß alles. Nein. Aber hast du hier schon mal gesessen und vorne hat jemand gesagt, come on, lass uns mal Jesus einen Applaus geben. Und du denkst, nee, ich habe keine Lust heute Morgen. Dann kannst du sagen, wow, wie cool, ich habe gar keinen Bock drauf, das kostet mich richtig was. Ich bringe Gott heute Morgen ein Klatschopfer. Und ich finde es so cool, dass, weißt du, Jesus gibt dir immer Möglichkeiten, Schritte auf ihn zuzugehen. Das muss immer gar nicht so das Riesige sein. Das kann einfach manchmal am Sonntagmorgen die Entscheidung sein, Jesus, ich bete dich an. Ich bring dir mein Lob. Es ist ein Opfer heute, was ich dir bringe. Und Jesus reagiert da drauf. Jesus begegnet uns da drin, weil diese Haltung bringt uns in eine Position, wo wir Jesu Gegenwart erfahren können. Ja, yeah, Amen. Hey, mein Name ist Simon. Wenn du hier zum ersten Mal da bist, was für eine Ehre und Privileg, zu dir zu predigen. Aber auch alle anderen. Ich habe, glaube ich, seit über einem Monat nicht mehr hier zu Hause gepredigt. Deswegen freue ich mich ganz besonders. Und heute gibt es einen auf den Deckel. Nein. Wir waren unterwegs die letzten Wochenenden. Auch letztes Wochenende durfte ich in Mainz predigen. Die haben mich hart arbeiten lassen. Da habe ich dreimal am Sonntag gepredigt. In Mainz und in Darmstadt und dann noch in der Leadership Academy unterrichtet. Aber ich liebe das, mit so einer Church wie Mainz unterwegs zu sein. Und wisst ihr was? In der Woche danach war ich bei der Bundeskonferenz des BFP, Bund Deutscher Pfingstgemeinden. Das ist die größte freikirchliche Bewegung in Deutschland. Da waren 1500 Leiter aus ganz Deutschland, die ungefähr 1000 Kirchen repräsentieren. Und ey, so langsam, so ganz, sag mal zu deinem Nachbarn, so ganz langsam bekommt der Rest der Welt auch mit, dass in Flensburg was geht. Und nicht nur in Flensburg, sondern auch in Kiel und in Nübel, überhaupt hier im Norden, haben wir den Glauben, dass Gott was tun möchte. Und wir laden dich ein, Teil davon zu sein. Zu sagen, ey, ich werde Teil von der Bewegung, die einen Ort schafft, wo Menschen Hoffnung bekommen. Die einen Ort schafft, wo Menschen Rettung erfahren. Ich liebe ja diesen Song, den haben wir im Worship gesungen. Da, in deinem Namen ist die Kraft und so weiter. Die Mauern sprengt und Wege schafft. Und es gibt auch noch Heilung. Als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, so ein bisschen wie so ein Infomercial, oder? So, ja, unser Produkt macht das, aber warte, es gibt mehr. Es gibt auch noch Heilung. Und es gibt auch, aber hey, so ist es mit Jesus. Wenn du mit Jesus losgehst, dann denkst du, oh, jetzt bin ich, habe ich es irgendwie. Und dann sagt Jesus, warte, es gibt mehr. Ich habe noch Heilung für dich. Wow, krass. Und dann erfährst du das. Warte, es gibt mehr. Ich möchte deine Identität neu machen. Warte, es gibt mehr. Ich bin dein Retter. Warte, es gibt mehr. Ich bin dein Freund. Warte, es gibt mehr. Ich bringe Hoffnung in dein Leben. Warte, es gibt mehr. Ich halte dich und ich gebe dir Schutz, selbst in Zeiten, wo der Sturm um dich weht. Ne? Warte, es gibt mehr. Und es gibt Heilung. Cool, oder? Also, ne, ihr habt vielleicht schon mal den Spruch gehört, the best is yet to come. Das Beste steht uns erst bevor, weil wir einen Gott der Hoffnung der Zukunft haben. Und egal, wie herausfordernd es gerade ist, ich kann dir mit Zuversicht sagen, das Beste kommt erst noch. Weil Jesus gesagt hat, ich komme wieder. Und ich werde dem Schmerz ein Ende bereiten. Ich werde den Tränen ein Ende bereiten. Ich werde alles neu machen. Siehe, ich mache alles neu. Lesen wir in der Bibel. Und das ist unsere Hoffnung. Und das Coole ist, er beginnt jetzt schon damit. In mir, in dir, in unserer Mitte. Amen? Alright, wir haben irgendwie eine krasse Phase, in der wir sind. Ich weiß nicht, ob das so ist, dass ich jetzt inzwischen auch alt bin, dass mir die Welt irgendwie krasser vorkommt als früher, wo man irgendwie jung und hoffnungsvoll oder was auch immer ist oder man hat mehr Erfahrung gesammelt, ist vielleicht auch ernüchternder oder vielleicht ist es objektiv auch so, dass richtig viel abgeht auf der Welt, oder? Wem geht das so ähnlich? Also mir geht das so. Ich muss richtig bewusst meinen Fokus auf Jesus halten, sonst könnte ich so schnell in so Empörungsspiralen landen und mies drauf sein. Oder vielleicht ist in deinem Leben persönlich gerade richtig, richtig viel los. Vielleicht sind da Herausforderungen in deiner Ehe, in deinen Finanzen, in deiner Gesundheit, mit deinen Kindern. Ne, kann vorkommen. Ich habe letzt gedacht, wir erleben gerade so die Vorboten der Pubertät. Das ist neu für uns, ne? So ein paar Eltern, die schon ältere Kinder haben, denken jetzt, ja, wirst du schon sehen, ne? Noch lachst du. Und ich habe ja drei wunderbare Töchter. Und ich habe so ausgerechnet, habe gedacht, ja, ich glaube, das werden so meine nächsten 10 bis 15 Jahre sein. Ja, bitte betet für mich. Aber genau, es gibt mehr. Das Beste kommt erst noch. Ich predige zu mir selber. Nee, es ist ein Wahnsinnsprivileg, Vater sein zu dürfen und Kinder großziehen zu dürfen. Aber dazu brauchen wir Gottes Hilfe. Wir brauchen Gottes Perspektive und seine Kraft in unserem Leben. Und ich glaube, wir alle können irgendwelche Herausforderungen und Umstände aufzählen, die gerade uns beschäftigen und manchmal auch bedrücken, die uns vielleicht nicht gut schlafen lassen. Sei es auf globaler Ebene oder sei es auf lokaler oder bei dir zu Hause. Und ich möchte mit dir ins Wort Gottes gehen. Und wir schauen uns einen Psalm zusammen an und da drin stecken 4 mögliche Reaktionen auf Umstände, Herausforderungen, Dinge, die dir gerade begegnen. Und eine Zusage ist da drin, dass wenn wir mit Gott da durchgehen, was er dann in unserem Leben machen wird. Habt ihr da Bock drauf? Ja, sehr gut. Okay, und zwar ganz easy, Psalm Nummer 1. Ich habe hier das gute Lutherdeutsch. Aber ich lese dir das einmal vor. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Wohl dem, der nicht wandelt. Irgendwie ist es ein Psalm, der mir mega hängen geblieben ist. Vielleicht auch, weil wir früher in der Kirche meiner Eltern, als ich klein war, so einen uralten Song gesungen haben. Wohl dem, der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen und so weiter. Aber ich habe vor einigen Jahren den Psalm ganz neu entdeckt für mich. Und zwar genau zu dem Thema, worüber ich mit euch sprechen möchte. Wie begegnen wir den Herausforderungen, den Stürmen des Lebens? Und ich habe da 4 Punkte und das möchte ich einfach mit euch durchgehen. Mein erster Punkt heißt, guter Rat ist teuer, aber schlechter Rat kostet dich alles. Guter Rat ist teuer, aber schlechter kostet dich alles. Es beginnt wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Und wandeln ist da so ein altes Wort für seinen Lebenswandel zu verbringen. Und das ist die erste Frage, die erste Challenge ist, wovon holst du dir Rat? Wo suchst du den Rat für deinen Lebenswandel? Welche Stimmen holst du dir rein, dass sie da reinsprechen dürfen? Was darf dein Denken über eine Situation prägen? Was darf deine Gefühle übernehmen, deine Emotionen übernehmen zu jeder möglichen Situation? Ich habe vorhin gerade mit einem Freund hier gesprochen und wir haben so über alles, was abgeht. Wir reden manchmal über Politik und Politik ist ja durchaus ein Thema, wo man manchmal ein bisschen emotionaler innerlich werden kann. Ne, und denkt, boah, das geht alles vor die Hunde oder ist alles super oder was auch immer da dein Thema ist. Und man kann sich den Rat versuchen, aus der Politik zu holen. Und gerade wo der Glaube und Kirche bei uns im Westen, in Deutschland, immer weniger eine Rolle spielt, in der Art und Weise, wie Menschen ihr Leben bauen, merkt man, da ist eine Suche nach perfekten Politikern. Die müssen bitte alles schaffen, was ich nicht schaffe und müssen mir irgendwie auch so fast ein bisschen religiös erzählen, wie ich mein Leben zu führen habe. Und dann sind die aber doch nicht perfekt und dann sind das die schlimmsten Politiker ever. Das sieht man ja immer so ein paar Jahre früher in den USA, als man es bei uns sieht. Das kommt auch noch zu uns, keine Sorge, wir sind ein bisschen langsamer. Aber Trump ist entweder der Retter des Universums oder direkt aus der Hölle. Oder umgekehrt ist es Joe Biden, ist entweder die Antwort auf alle Probleme oder ist das Problem. Und da kann man sich so richtig vollsaugen mit. Und diesen Rat sich holen für sein Leben. Das ist das Große vielleicht. Aber vielleicht auch die Frage, mit wem teilst du die Dinge, die dich beschäftigen? Holst du Leute, die nur deiner Meinung sind und damit drauf einsteigen? Boah, das ist doof, mein Chef ist schuld, der Staat ist schuld, die Schule ist schuld, die Lehrer sind schuld oder was auch immer. Und hole ich mir den Rat, wie ich mit einer Situation umgehen soll, von dort? Aus welcher Quelle hole ich das? Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo wir super, als Christen, super mutig unseren Glauben vertreten dürfen. Weil unser Glaube ist nicht nur eine Emotion oder ein Gefühl oder ein Hobby am Sonntag, sondern das ist etwas, wo wir unser Leben drauf ausrichten. Wo wir sagen, hey, es gibt eine Quelle, eine höhere Autorität, die unterscheidet, was gut und böse ist. Und aus Liebe heraus mir eine Möglichkeit gibt, mein Leben zu gestalten. Es gibt mein Leben ein Fundament wie nichts anderes. Und Menschen suchen danach. Total, die suchen das überall. Aber sie finden das nirgendwo. Und ich glaube, die Antwort ist, Menschen einzuladen, diesen Jesus kennenzulernen. Nicht nur in seiner Liebe und seiner Vergebung und der Hoffnung, die er uns gibt. Und in der Kraft seines Heiligen Geistes, sondern auch in den Worten, die er spricht. Was er sagt, wichtig ist im Leben, was unwichtig ist, was positiv gut für dich ist, was aber auch schädlich ist. Ich will euch mal was vorlesen. Johannes 15, ab Vers 9, da sagt Jesus, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Das ist schon ein guter Start, oder? Ey, das soll alles aus meiner Liebe heraus passieren. Es geht hier nicht um religiöse Gebote, du sollst nicht, du darfst nicht, du musst, sondern hey, in meiner Liebe verändert sich was in dir, dass du eine Sehnsucht bekommst, dein Leben anders zu gestalten. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freund und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Und dann Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Da gibt's mehr, oder? Einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. Ja, der christliche Glaube ist kein Hobby, sondern die Grundlage für mein Leben. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Welcher Sound, welche Stimmen sind am lautesten in deinem Leben? Wie klingt die Stimme in dir, wenn du für dich alleine bist? Es ist eine Stimme der Kritik, der Anklage, der Hoffnungslosigkeit, der Frustration, der Bitterkeit vielleicht? Oder es ist eine Stimme der Hoffnung, eine ehrliche Stimme der Hoffnung? Und genau das verändert schon mal meinen Blick. Welcher Sound um mich herum ist. Okay, ich möchte weitergehen. Also wohl dem, der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, geht's weiter im Psalm 1. Mein zweiter Punkt heißt Highway to Hell. Sehr cool, oder? Ne? Und Stefan macht jetzt das AC/DC-Solo bitte an der Gitarre von Highway to Hell. Okay, später. Da arbeiten wir noch dran. Wisst ihr, Sünde... Das Wort Sünde im Hebräischen bedeutet so viel wie das Ziel verfehlen. Du zielst mit Pfeil und Bogen auf etwas, das möchtest du treffen, aber du verfehlst das Ziel. Und was ich auch mag hier ist, auf den Weg der Sünder treten. Sünde ist nicht irgendwie eine Identität oder was Einmaliges, sondern Sünde ist ein Verhalten, ist ein Weg, den wir gehen. Und auch das ist eine Möglichkeit, die ich habe. Ich kann sagen, ey, ich entscheide mich, mir Rat von überall anders zu holen, als Reaktion auf die Herausforderung, in der ich stehe. Oder man kann auch sagen, boah, ich entscheide mich, selber für eine Lösung zu sorgen. Mein Schmerz zu betäuben mit Alkohol oder Drogen oder mit was auch immer du da reinpacken möchtest. Mich aufzumachen, ganz viele Frauen zu finden oder Männer zu finden, egal was da so dein Ding ist. Und wo man einfach ganz klar sagt, ey, das geht an der Idee Gottes für Leben und Beziehung vorbei. Aber manchmal ist das der Wunsch, irgendwie den Schmerz zu stillen, die Situation zu verändern. Und das beginnt nie bei 100%, sondern es beginnt bei einem Weg. Es ist ein Schritt, in den du gehst, in eine Richtung, in die du gehst. Aber das Coole ist auch, hey, ein Weg, du kannst umkehren. Und Jesus sagt, tu Buße. Was heißt Buße? Metanoia, umdenken, umlenken, umkehren, zu sagen, hey, ich bin auf einem Weg und der führt nicht an einen guten Ort. Der führt nicht an einen Ort, wo ich heil bin und glücklich bin, voller Freude bin und die Kraft Gottes erlebe, sondern es führt an einen Ort, wo ich irgendwann einsam und zerbrochen bin. Und vielleicht denkt man, ja, geht ja noch. Ich habe das im Griff. Ich kriege das hin. Aber Jesus sagt, hey, kehr um. Ich habe einen anderen Weg für dich. In Matthäus Kapitel 7 heißt es, geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Auch da wieder, es muss nicht unbedingt heißen, wenn alle eine Sache machen, dass du das auch machen solltest. Ne? Sondern Jesus hat einen guten Weg für dich. Einen Weg, der ins Leben führt. In Sprüche 4 heißt es, handel nicht wie die Gottlosen. Entscheide dich nicht für den Weg der Bösen. Meide ihn und betritt ihn nicht. Kehre um und schlage einen anderen Weg ein. Sprüche 14, vor jedem Menschen liegt ein Weg, der richtig zu sein scheint, aber dennoch in den Tod führt. Das ist irgendwie so, ich habe das Gefühl, so Kritik an der Postmoderne. Wenn du nicht weißt, was die Postmoderne ist, das ist so ein bisschen eine übergeordnete Denkweise, Philosophie, die vieles prägt und ein starker Bestandteil davon ist dieses, hey, deine Wahrheit ist die Wahrheit. Was du fühlst, ist das Richtige. Das ist die Wahrheit für dich. Wenn es für dich richtig ist, dann ist es richtig. Es gibt keinen objektiven, also es gibt keine Wahrheit im Sinne von, da gibt es einen Gott, der irgendwie sagt, das ist richtig, das ist falsch, sondern die Wahrheit liegt irgendwo in dir. Und wir lesen hier aber in der Bibel, ey, vor jedem Menschen liegt ein Weg, der richtig zu sein scheint, aber dennoch in den Tod führt. Ich möchte sagen, Jesus hat einen guten Weg für dich. Jesus hat einen guten... Die Bibel ist nicht nur etwas für unser Gefühl, sondern es ist etwas, was uns hilft, Entscheidungen zu treffen, die unseren Lebensweg in eine Richtung lenken, wo wir gesegnet sind. Gestern mit einer meiner Tochter über das Thema Finanzen gesprochen. Wir kamen da irgendwie so drauf und ich habe ihr davon erzählt, ja, deine Mama und ich, wir geben schon seit vielen, vielen Jahren unseren Zehnten. Das ist auch eine biblische Sache. Man gibt 10% von dem, was man bekommt, das spenden wir an die Kirche, weil sie sagen, hey, das gehört ins Haus Gottes. Und ich sagte, dadurch sind wir gesegnet. Und sie sagte, hä? Wie soll das funktionieren? Ich gebe was weg und dann habe ich mehr? Also die Form der Mathematik habe ich nicht gelernt. Ich habe gesagt, hey, schau dir mal unser Haus an. Wir durften vor ein paar Jahren in ein wunderschönes Haus ziehen. Und dass ich das bekommen habe, dass wir das bekommen haben, ist totales Wunder. Es gab Leute, die haben 30.000, 35.000 Euro mehr geboten als wir. Und wir haben es bekommen am Ende. Auch das ist für mich ein Prinzip, was ich meinen Kids weitergeben möchte. Hey, das Geld herrscht nicht über mich, ich herrsche über das Geld. Und deswegen bin ich auch nicht abhängig von der Menge, sondern ich möchte abhängig sein von einem Gott, der ohne Begrenzung ist und der das Beste für mich kennt. Vielleicht noch mal ganz kurz zu diesem Ding, du selber weißt, was für dich am besten ist. Folge deinem Herz. Das hört man oft, oder? Folge deinem Herz. Hast du das schon mal gehört? Hast du das vielleicht sogar jemandem schon mal geraten? Hey, ich weiß nicht, was ich... Folge einfach deinem Herz. Ich sag dir mal, hier ist ganz schöner Vers, was die Bibel auch dazu sagt. In Jeremia 17 heißt es, nichts auf dieser Welt ist so hinterlistig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Nur ich, der Herr, kann es. Ich prüfe jeden Menschen bis in sein tiefstes Innerstes hinein. Ich werde jedem das geben, was er für seine Taten verdient. Nichts auf dieser Welt ist so hinterlistig wie das menschliche Herz. Hey, wenn du hier bist, hast du vermutlich ein Herz. Ne, es sei denn, du bist ein Zombie oder so. Aber da hilft Kaffee. Aber ich möchte dir sagen, ey, hör nicht auf dein Herz. Hör nicht auf dein Herz. Hör auf Gott. Erlaube Gott, in dein Leben hineinzusprechen. Begib dich hinein in einen guten Rat, in eine Gruppe von Menschen, mit denen du gemeinsam auf dem Weg bist, wo es die Möglichkeit gibt, ohne dass man sich niedermacht, ehrlich zu sein, den Mut zu haben, ohne Scham zu teilen, was in meinem Leben los ist, weil wir einander anfeuern wollen als Freunde, weil wir einander vorwärts bringen wollen und ermutigen wollen, diesen Weg zu gehen. Der Glaube gibt mir Richtung. Es tut mir echt leid, aber es ist wahr. Glaube hilft mir, die richtigen Prioritäten im Leben zu setzen. Gibt mir eine Perspektive auf Moral und Ethik. In einer Welt, in der alles relativ ist, ist ein festes Glaubensfundament eine Superkraft. Was bestimmt meinen Weg? Okay, erster Punkt war, guter Rat ist teuer, aber schlechter Rat kostet mich alles. Zweiter Punkt war, ah, den habt ihr euch gemerkt, Highway to Helsinki. Und der dritte Punkt ist, Thermostat statt Thermometer. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Und der Punkt hat mich fasziniert, als ich den vor ein paar Jahren mal neu entdeckt habe. Weil wir auch in einer Zeit leben, wo es so leicht wäre, diese Entscheidung zu treffen, zynisch zu sein. Die Entscheidung zu treffen, bitter zu sein. Die Entscheidung zu treffen, Negativität zu verbreiten. Es fühlt sich sogar gut an. Ich rede da öfters drüber. Ey, wir sind berufen dazu, als Kinder Gottes, als Bewohner eines anderen Reichs, eine andere Atmosphäre, eine andere Kultur zu prägen. Und was ich liebe an der Beschreibung ist hier, bei den Spöttern zu sitzen, weil genau das passiert. Die Menschen, die sarkastisch und negativ alles bewerten, abwerten, die bewegen sich häufig keinen Millimeter vom Fleck in ihrem Leben. Das sind die Leute, die gesagt haben, ja, Petrus, kletter mal raus aus dem Boot. Ja, wirst ja schon sehen, was du davon hast. Ne? Und dann, als er ein bisschen untergeht, ja, ja, ne, siehst du, habe ich doch gesagt. Was hast du gemacht? Gar nichts. Was hast du gewagt? Gar nichts. Wo bist du? Genau da, wo ich dich vor 10 Jahren zurückgelassen habe. Es ist hart, manchmal Menschen loszulassen, die sich nicht bewegen. Und oft sind das Leute, die verharren in ihrem Sarkasmus, in ihrer Bitterkeit. Und natürlich ist da ein Schmerz dahinter. Und Jesus liebt sie und liebt dich. Aber du bist nicht berufen, an einem Fleck dein Leben zu verbringen. Sitzt, wo die Spötter sitzen. Und warum heißt der Punkt Thermostat statt Thermometer? Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen einem Thermometer und einem Thermostat? Ein Thermometer sagt dir einfach nur die Temperatur. Ein Thermostat beeinflusst es. Es ist so easy. Kommst, ja, ist so alles schlecht. Ja, genau, finde ich auch. Easy. Ich kann dir auch sagen, dass manche Situationen gerade nicht gut sind. Kritik ist einfach. Sachen niederzumachen, das ist billig, das ist einfach. Haben wir schon genug von, brauchen wir nicht. Was wir brauchen, sind Leute, die sagen, ich bin jemand, der die Temperatur verändert. Ich bin jemand, der an meinem Arbeitsplatz die Temperatur verändert. Ich bin jemand, der sagt, in meiner Familie, ich bringe da einen anderen Sound rein. In meinen Freundeskreis, da wo ich bin, da passt sich die Temperatur an meine Temperatur an und nicht umgekehrt. Ich trage das Reich Gottes in mir, der Heilige Geist mit der Auferstehungskraft Christi lebt in mir. Und wenn ich in irgendeinen Raum komme, dann kriegen die Dämonen Angst. Dann muss die Dunkelheit fliehen. Die Bibel sagt, wir sind Kinder und Krieger des Lichts, nicht der Dunkelheit. Du sollst ein Thermostat sein, nicht einfach nur ein Thermometer. Und weißt du was? Thermostate sind viel teurer als Thermometer. Einfach nur sagen, was nicht läuft, ist billig. Das kann jeder. Was nicht jeder kann, ist die Temperatur verändern. Warum? Um die Temperatur zu verändern, musst du an einer Energiequelle angeschlossen sein. Brauchst du eine Ölheizung, die du sozusagen einstellen kannst. Oder von mir aus auch eine Luftwärmepumpe oder was auch immer so dein Ding ist. Könnt ihr ja später beim Kaffee drüber diskutieren. Oder auch nicht. Aber zu sagen, hey, ich brauche eine Energie in meinem Leben, damit ich Thermostat sein kann. Ne, wenn wir weiterlesen, Vers 2 im Psalm 1, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Was heißt das? Das ist, ich hole mir die Power, die Energie, die Wahrheit, die Klarheit, die Hoffnung, den Mut, das Verständnis, die Weisheit, indem ich Zeit in Gottes Wort verbringe, indem ich Zeit mit anderen Menschen verbringe, die mit mir gemeinsam mit Jesus auf dem Weg sind. In Philipper 4 heißt es, und noch etwas, Geschwister, sag mal zu deinem Nachbarn, Geschwisterchen. Also, noch was, Geschwisterchen. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Komm mal, du musst dich ausrichten auf das Gute. Du musst dich ausrichten auf die Hoffnung, die Gott bringt, auf die Wahrheit, die er trägt, auf den Fakt, dass das Beste noch kommt, um in der Lage zu sein, die Temperatur zu verändern. Ey, 1 Grad macht so viel aus. Ich gehe manchmal schwimmen in der Ostsee, nicht nur im Sommer, sondern auch im Herbst oder manchmal ganz früh im Jahr. Und ich kann dir sagen, 1 Grad Unterschied ist der Unterschied zwischen dem Gefühl, boah, ist das kalt und ich sterbe gerade, 100%ig. Und manchmal ist es nur 1 Grad Unterschied. Und du denkst manchmal, was kann ich schon anrichten? Hey, das 1 Grad, was du vielleicht reinbringst, das kann den kompletten Unterschied machen. Es kann den Unterschied machen, ob Leute den Mut haben, einzusteigen oder nicht. Sprüche 17, 22. Ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl, aber ein betrübtes Gemüt lässt das Gebein verdorren. Come on, lieber Martin Luther, vielen Dank für deinen Beitrag zur deutschen Sprache. Aber es stimmt. Ey, hast du mal Zeit mit Leuten verbracht, die nur negativ sind? Dein Gebein verdorrt vor deinen Augen. Ist fürchterlich. Hier geht es nicht um irgendeine Verdrängungsmechanismen oder nicht über das zu reden, was wirklich los ist, sondern zu sagen, mein Blick ist auf was anderes gerichtet. Meine Energiequelle bringt was anderes in mein Leben. Epheser 4, 29. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Ups. Sorry, Jesus. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, die sie gerichtet sind, wohltun. Hausaufgabe für nächste Woche. Jedes Wort soll gut, angemessen und hilfreich sein. Otherwise, shut up! Wäre mal eine Übung. Ne? Ehrlich zu sein und die Wahrheit über auch harte Dinge in deinem Leben zu teilen mit Menschen, die dir nah sind, die deine Gemeinschaft suchen. Auch das ist gut und angemessen und hilfreich. Ich meine hier gar nicht positives Denken. Aber zu sagen, hey, meine Sprache ist ein Ausdruck von der Kraft, die in mir lebt. Und Sprache ist dein Nummer 1 Werkzeug, um die Temperatur zu verändern. Vierter Punkt, letzter Punkt. Der vierte Punkt heißt baumstark. Baumstark. Das gibt's, das Wort. Ich habe nachgeguckt. Die Gebrüder Grimm haben es gebraucht. Und es steht im Duden. Und wenn es im Duden steht, dann hat Jesus das beschlossen. Nein, das stimmt nicht. Also. Aber baumstark, das Wort gibt's. Baumstark wurden zum Beispiel so, was weiß ich, besonders starke Kerle beschrieben, die besonders stark waren. Baumstark. Aber baumstark beschreibt auch etwas, was Bestand hat. Was nicht leicht umgekippt werden kann, was nicht leicht vom Wind verweht werden kann. Baumstark. Und hier ist nämlich die Zusage, wenn wir uns das anhören, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünde, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn und sinnt darüber Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an frischen Wassern. Sorry. Wisst ihr, das Psalm 1, das ist eins der wichtigsten täglichen Gebete, die die Juden gesprochen haben. Die haben sich da jeden Tag daran erinnert. Weil du brauchst es auch jeden Tag. Du brauchst es immer wieder. Und ich möchte was zu Bäumen sagen. Bäume brauchen unfassbar viel Zeit, um groß und stark zu werden. Und das heißt ja auch in dem Psalm, du wirst dann die Frucht zu deiner Zeit bringen. Ich sag dir was, mit Jesus unterwegs zu sein, ist kein Quickfix, keine Instant-Lösung für deine Probleme. Sorry, ist es nicht. Sondern es ist ein Weg, der Zeit braucht. Es ist etwas, wo Wurzeln geschlagen werden müssen, bevor da die Möglichkeit oder genug Stabilität ist, dass da was Hohes wachsen kann. Und ich möchte kurz was über Segen sagen, weil das ist ein Bild für Segen. Gepflanzt wie ein Baum im Wasserbächen. Das ist ein Bild für Segen Gottes. Und der Psalm beginnt mit Wohl dem, der nicht wandelt. Und das Wohl, Jesus greift das auch auf in der Bergpredigt. Ne? Da wird es häufig mit gesegnet sind die übersetzt. Selig sind die. Das ist ein hebräisches Wort, das heißt Escher. Gesegnet, reich gesegnet zu sein. Du bist reich gesegnet. Und ich möchte dir was über Segen sagen, was ich lange falsch verstanden habe. Ich hatte zu oft über Segen gedacht, wie so, ne, ich habe das erste Mal Lottosegen genannt. Ich bin irgendwie da und vielleicht kommt der Segen Gottes. Tada, und es ist alles da. Und dann geht es nämlich glücklich, schön, erfolgreich und was auch, keine Ahnung, was für dich gerade maximaler Segen wäre. Aber das ist überhaupt nicht so, wie Segen zu verstehen ist. Ne? Und wenn du so einen Lottosegen willst, das merkst du manchmal daran, dass du denkst, oh, ich muss nur die richtigen Gebete sprechen. Ich muss nur den richtigen neuen geistlichen Trends folgen. Ne? All das ist so ein Zeichen dafür, dass wir irgendwie eigentlich nur hier sind, weil so Gott ist irgendwie dieser Automat, der alles kontrolliert und wenn ich so das Richtige reintue, kommt das Richtige raus. Aber das ist kein Segen. Ich möchte euch drei Arten von Segen mitgeben, die in diesem Bild von dem Baum, von einem baumstarken Menschen steht. Das erste ist, wir werden gesegnet durch Position. Wo lasse ich mich pflanzen? Wo verbringe ich mein Leben? Ich meine damit nicht nur lokal, sondern an welchem Ort, mit welchen Menschen? Wo lasse ich mich pflanzen? In Psalm 92 zitieren wir gerne, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden aufblühen. Und ich möchte dir sagen, das Haus Gottes ist der beste Ort, um sich pflanzen zu lassen. Das Haus Gottes ist der beste Ort, um sich pflanzen zu lassen. Das ist das Erste, gesegnet durch Position. Und weißt du, damit eine Saat Wurzeln schlagen kann, aufsprießen kann, Setzling zu einem Baum werden kann, muss es Zeit irgendwo verbringen. Na? Nicht einmal am Sonntag kurz, wuhu, und dann wieder weg, sondern sagen, hey, ich mache das zu meinem Zuhause. Ich mache das zu dem Ort, wo ich mich pflanzen lasse. Und wir laden dich ein. Lass dich pflanzen. Na, geh nachher zum Equip-Kurs. Lern uns kennen. Such dir eine Group. Finde ein Team. Lass dich pflanzen. Werde Teil von dem, was hier passiert. Sagt Jesus, ich bin all in. Ich bin da. Ich will mich pflanzen lassen. Das zweite ist, gesegnet durch Reife und Weisheit. Auch das kommt leider nicht einfach mal so. Wenn du denkst, einfach nur alt werden macht dich weise. Sorry. Ich muss dir sagen, es ist leider nicht so. Aber mit Jesus unterwegs sein, lässt dich reifen. Mit Menschen ehrlich unterwegs zu sein, lässt dich reifen und schenkt dir Weisheit. Und weißt du, wenn du diese Weisheit in deinem Leben kultivierst und davon deine Entscheidung prägen lässt, wirst du dich wundern, wie gesegnet du plötzlich bist. Und denkst, wow, wie ist denn das passiert? Aber es ist, weil etwas in dir passiert ist. Und das Dritte ist eine gesegnete Berufung. Berufung ist so ein Wort, was sozusagen so viel sagt wie, hey, Gott hat einen Plan für dein Leben oder Gott hat eine Idee, wie dein Leben Teil von seinem großen Plan sein kann. Und es gibt eine Berufung für dein Leben. Es gibt etwas, was Gott hat dich geschaffen, so wie du bist, einzigartig, unersetzlich, bedingungslos geliebt und er möchte dich in was hineinführen, was ganz deins ist. Wir nennen das Berufung und ich kann dir sagen, es gibt fast nichts Spannenderes und Ermutigenderes, als zu wissen, ey, ich mache Schritte in meiner Berufung. Und dann passiert nämlich Folgendes. Als Abraham, einer der Väter des Glaubens, sein Zuhause verlässt und damit seine Kultur und seine Tradition und den vorgeschriebenen Lebensweg und Gott folgt, sagt Gott, ich bin auf der Suche nach dem echten Leben. Da sagt in 1. Mose 12, Gott zu ihm, ich will dich zu einer großen Nation werden lassen. Ich werde dich segnen, deinen Namen bekannt machen und dann kommt's. Du wirst ein Segen für andere sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Weißt du, wenn ein Baum erstmal entstanden ist, das ist eine Stadt. Das ist nicht nur ein Organismus, das ist ein Ökosystem. Und das ist das Spannende. Manchmal geht man los mit Jesus und denkt, ja, ich muss irgendwie mein Leben im Griff kriegen, weil es ist kein guter Weg, auf dem ich bin. Und dann guckst du Jahre, Jahrzehnte später zurück und sagst, wow, Gott gebraucht mich als Segen. Gott gebraucht mich als Segen. Ich durfte gepflanzt werden. Und ich möchte euch mal ein paar Bäume mit ihren Wurzeln zeigen. Du kannst es einfach mal ranhauen. Genau. Ich finde das einfach faszinierend, wenn man sich dich anschaut, wie tief so ein Wurzelwerk geht. Du kannst gerne das nächste machen. Und es ist sogar, es passt sich an die Umgebung, an die Bodenart, an die Situation. Und wir sehen von außen nur diesen Baum. Du kannst gerne den nächsten machen. Aber darunter ist das, was Stabilität gibt. Ist das, was Kraft bringt. Ist das, was Nahrung bringt zu dem, was Frucht bringen wollte. Du kannst das letzte gerne auch noch machen. Aber es gibt total geniale Bilder davon, was es heißt, Wurzeln zu schlagen. Die Qualität des Wurzelwerkes entscheidet über die Größe und Tragfähigkeit des Baums. Und wo du gepflanzt bist, macht einen riesigen Unterschied. Weißt du was? In dem Psalm wird Baum mit dem Spreu von Weizen verglichen. Vielleicht weißt du nicht, was Spreu ist, aber wenn Weizen geerntet wird, dann sind da so Hüllen drum, die von dem Weizenkorn getrennt werden müssen. Und das wurde früher so gemacht, da wurde drauf gedroschen und dann wurde das so auf so einem Tuch so hochgeworfen und der Wind hat den Spreu vom Weizen getrennt. Und wir alle erleben Sturm in unserem Leben. Wir alle erleben Wind in unserem Leben. Aber der Unterschied ist, wie begegnen wir dem? Ich liebe das manchmal, so alte Bäume zu sehen und du siehst, die sind, Alter, die mussten gegen den Wind kämpfen ihr Leben lang. Aber sie haben das überwunden. Sie sind aufgewachsen, sind groß geworden, sind vielleicht ein bisschen lustig anzuschauen. Aber dieser Baum steht da und bewegt sich nicht. Und der Unterschied, ein Glaubensfundament zu haben, im Glauben Wurzeln zu schlagen, ist der, bei Wind wirst du nicht weggepustet, weil ein Baum nicht flieht, ein Baum wächst. Und vielleicht musst du heute einfach nur hören, dass es dran ist, einfach hier zu bleiben. Dass es dran ist, weiter hier zu bleiben. Ja, es ist noch nicht viel zu sehen. Ja, der Wind bläst. Aber du bist dabei, deine Wurzeln tief in den Boden zu graben. Und Gott möchte dir ein Fundament geben und möchte dir Halt geben. Ich möchte dich einfach einladen, dass wir einmal zusammen aufstehen. Ich würde gern mit uns, dass wir gleich beten zusammen. Ich möchte dir davor einmal sagen, es geht nicht darum, wo du jetzt stehst, sondern es geht darum, in welche Richtung dein Leben zeigt. Heute ist der beste Tag, um anzufangen. Wisst ihr, es gibt so ein Zitat, das heißt, oder auf die Frage, die Antwort auf die Frage, wann ist der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen? Und es gibt zwei beste Zeitpunkte. Der eine ist vor 25 Jahren und der andere ist heute. Und vielleicht sagst du, ja, ich hätte mal vor, aber hey, heute ist der Tag, wo es vielleicht eine Entscheidung von dir braucht, zu sagen, ich pflanze mich. Ich mache ganze Sache mit dem Glauben. Ich jag dem nach, ich folge dem nach. Weißt du, und selbst wenn der Anfang noch so klein ist, hat er doch die Power, dein Leben und das deiner Familie und das einer ganzen Generation zu verändern. Markus 4 sagt Jesus, womit sollen wir das Reich Gottes noch vergleichen? Mit welchem Gleichnis sollen wir es darstellen? Es gleicht einem Senfkorn. Es ist das kleinste aller Samenkörner, die man in die Erde sät. Aber wenn es einmal gesät ist, geht es auf und wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Es treibt so große Zweige, dass die Vögel in seinem Schatten nisten können. Und in Matthäus 17 sagt Jesus, selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort und er wird dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Und weißt du, wir können im Glauben eine Entscheidung treffen, die im Himmel widerhallt, die einen Sound hat, der in die Ewigkeit klingt. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, hey, ich möchte eine Entscheidung treffen, Gott nachzufolgen. Mit ganzem Herz, mit ganzer Seele. Ich möchte die Entscheidung neu treffen. Ich möchte die Entscheidung wieder treffen. Ich möchte es bewusst tun. Und lass uns doch einfach mal kurz unsere Augen schließen. Und wenn du heute hier bist und sagst, Simon, ich merke, ich bin nicht verwurzelt, aber ich möchte es sein. Ich weiß zwar nicht, wie es geht, aber ich möchte es sein. Ich möchte mein Leben auf ein anderes Fundament stellen. Dann darfst du einmal ganz kurz deine Hand heben, damit ich weiß, mit wem ich heute bete. Vielen Dank. Ich sehe eure Hände. Dankeschön. Vielen Dank. Jesus, und wir alle kommen zusammen vor dich. Und wir sagen, Herr, wir brauchen deinen Rat. Wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen deine Kraft. Wir brauchen dich als Fundament in unserem Leben. Jesus, ich danke dir, dass du uns deinen Heiligen Geist sendest. Herr. Und ich will dich bitten, Heiliger Geist, dass du jeden, der gerade seine Hand gehoben hast, einfach berührst. Dass du mit deiner Gegenwart kommst, dass du mit deiner Kraft kommst, dass du deinen Frieden in jedem ausbreitest und Hoffnung und Zuversicht und Mut und Freude schenkst. Selbst wenn es vielleicht äußerlich noch keinen Grund gibt, bete ich dafür, dass du morgen mit Freude in die Woche startest. Du sagst, ey, ich sehe den Sieg noch nicht, aber in mir lebt er schon. In mir spüre ich, es hat sich was verändert. Ich habe eine Entscheidung getroffen, Wurzeln zu schlagen. Und ich werde mich nicht bewegen, weil Jesus, du mit mir bist. Hey, und vielleicht bist du hier und sagst, ich möchte diesen Weg überhaupt anfangen, aber wie geht denn das überhaupt? Und auch das beginnt mit diesem Senfkorn, mit Glauben. Die Bibel sagt, wer im Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, dass Jesus der Retter ist, dass er der auferstandene Sohn Gottes ist, dass er Gott ist, der Mensch geworden ist, der gekommen ist, um die Sünde der Welt auf sich zu nehmen, all den Dreck, all den Mist, all den Schmerz, der uns trennt von einer Beziehung mit Gott. Und wenn du sagst, ich glaube daran, dass der auch für mich gestorben ist und ich entscheide mich dazu, ihn als den Herrn in meinem Leben, als meinen König aufzunehmen. Jesus, ich gebe dir mein Leben, ich öffne mein Leben für dich, dass wir dann gerettet sind. Und darf ich euch nochmal bitten, einmal eure Augen zu schließen. Und das ist eine Entscheidung, triffst du. Vielleicht bist du mit Freunden hier, vielleicht bist du schon oft hier gewesen. Aber wenn du heute diese Entscheidung treffen möchtest, würde ich sehr gerne mit dir beten. Dann darfst du kurz deine Hand heben. Und wenn ich die sehe, danke, dann dürft ihr die wieder runternehmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Hier sind einige gehobene Hände. Es ist hammerstark. Hey Church, und wir tun das zusammen. Weil von Anfang an sind wir zusammen, okay? Ich bete einfach laut vor und ihr betet nach. Und wenn du magst, leg deine Hand aufs Herz. Und sagen, hey, das Herz, wo mein Leben durchfließt, ich spreche das aus über den Mittelpunkt meines Lebens. Jesus Christus, ich glaube, dass du lebst, dass du mein Retter bist, dass du hier bist und dass du hier bist mit Vergebung und neuem Leben. Und Jesus, ich bekenne, ich brauche Vergebung, damit es in meinem Leben in Ordnung kommt. Dass ich wieder eine Beziehung mit Gott anfangen kann. Jesus, ich gebe dir mein Leben und ich entscheide mich, dir zu glauben. Und das bete ich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hey, ich möchte euch zusprechen, dass eine Zeit kommt, wo Gott dich ganz neu pflanzen wird. Wo das, was lange nicht zu sehen war, ein Fundament in deinem Leben gebaut hat. Wo Gott anfängt, drauf zu bauen. Wo plötzlich was sichtbar wird. Wo Leute sagen, wie geht das denn? Und du sagst, hey, ich weiß, es war lange nichts zu sehen, aber Gott hat was getan in mir. Und es ist an der Zeit, dass das sichtbar wird. Gott segne dich. Amen.